Servus, hier ist Herb von Dragony. Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von PowerMetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pommes Gabel, eurem Lieblingspodcast, hoffentlich, dem Podcast von PowerMetal.de. Wie auch schon in den letzten Folgen bin ich auch nicht alleine, das wäre sonst alles ein bisschen traurig, sondern habe zum einen meine liebe Kollegin Pia mit an Bord. Ich grüße dich, Pia, schönen guten Abend.
Hallo.
Und wie ihr eventuell auch in unserem Einsprecher gehört habt, haben wir einen heutigen Gast, und zwar den Herb von Dragony. Herb, ich grüße dich.
Servus.
Ja, Dragony ist mit einem neuen Album im Start und wir haben uns mit dem Bassisten der Band, Herb, eben einfach mal überlegt, dass wir ein wenig auf das neue Album zu sprechen kommen, aber natürlich dann auch die Vorgeschichte zum neuen Album, genauso wie die letzten Jahre, auch nicht komplett außer Acht lassen und möchten euch ganz gerne in dieser Folge ein kleines Dragony-Special präsentieren und wünschen euch viel Spaß.
Mhm. Herb, die Band ist ja 2007 gegründet worden als The Dragon Slayer Project und du warst zwar nicht Gründungsmitglied, aber du bist nicht viel später dazu gekommen. Wollen wir damit mal einsteigen, wie du Mitglied der Band geworden bist?
Ja, ich habe damals auch noch nicht sehr lang Bass gespielt und habe mich auf einem Forum von der Stadt Wien, wir sind Wiener aus Österreich, einfach umgeschaut nach Bands, die Leute suchen, weil gerade wenn man Bass lernt, das alleine zu Hause spielen ist ein bisschen langweilig. Ich habe mir dann gedacht, ich suche mir einfach ein paar andere Leute, die an Hard Rock Metal interessiert sind. Am besten einfach, um bekannte Lieder zusammen zu spielen, zu covern, vielleicht ein bisschen jammen. Und da war eben das Dragon Slayer Project, hat zu den ersten gehört, die mich angeschrieben haben. Und dann bin ich einfach mal aufgetaucht bei einer Probe. Ja, der Rest ist History, wie man so sagt. Wir haben uns gut verstanden, die Leute haben auch sehr viel Geduld gehabt, haben am Anfang sehr viel gezeigt, wie das so läuft, wie man tatsächlich richtig spielt. Also ich bin grundsätzlich Autodidakt, das Coaching oder das Lehren wurde von den Gitarristen von Dragony damals übernommen und dadurch, dass ich dann in einer Band gespielt habe, mit anderen Leuten zusammen gespielt habe, ist meine Motivation gestiegen, meine Lernkurve ist in die Höhe geschossen und ich war dann sehr bald akzeptiert als festes Mitglied.
Also eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, und das ist jetzt auch schon 14 Jahre her.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das motiviert, aber du hast ganz schön tief gestapelt, denn ihr habt ja schon euch ziemlich früh auch die Bühne geteilt mit Bands wie Firewind, Primal Fear und Serenity, dann Gamma Ray und so weiter.
Ja, das kam dann auch. The Dragon Slayer Project war ursprünglich ganz in der Anfangsideen. Ursprünglich geplant als Metal-Opern-Projekt, ähnlich wie Avantasia. Nur als die Leute dann zusammengekommen sind und zusammen Musik gemacht haben und im Proberaum gestanden sind, waren wir uns einig, dass wir live spielen wollen. Und so ist dann relativ schnell aus dem geplanten Projekt eine Band geworden. Dann hatten wir eben das Problem, wir sind eine junge Power-Metal-Band aus Wien, wir wollen auf die Bühne. Und einer der Wege, die wir dafür gefunden haben, war eben einerseits Support-Shows anzufragen, wenn Bands auf Tour waren, ob noch vielleicht ein Slot als erste Band des Abends frei ist, wo wir dann Glück hatten, weil es gab nicht viele andere Bands, die diese Musik gespielt haben in der Umgebung. Und andererseits haben wir auch Bands nach Wien geholt, um dann mit ihnen zu spielen. Da haben wir, ich glaube, einmal Primal Fear geholt, wir haben öfters mit Freedom Call gespielt, wir haben mit Serenity viel organisiert und das hat uns doch einiges gebracht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Dann habt ihr 2010 angefangen, euer Debütalbum aufzunehmen, das Legends-Album, und habt den Namen auch geändert in Dragony, weil es ja kein Projekt mehr in dem Sinne war, sondern wie du gerade schon gesagt hast, weil es so eine richtige Band dann auch sein sollte. Das Album selbst ist aber erst 2012 veröffentlicht worden. Was hat da so lange gedauert?
Wir haben das Album aufgenommen und einmal in kleiner Auflage im Eigenvertrieb veröffentlicht und wir sind dann mit dem fertigen Album auf Plattenlabelsuche gegangen. Da haben wir Limp Music gefunden, die das Ganze dann natürlich noch einmal von sich aus veröffentlicht haben und veröffentlichen wollten. Der Unterschied von diesen beiden Editionen ist damals tatsächlich, dass der Bonustrack auf der regulären von Limp veröffentlichten Version nicht drauf ist. Der wurde als Japan-exklusiver Bonustrack dann verwendet. Und von diesen wenigen in Eigenvertrieb erstellten CDs gibt es nur noch ganz wenige.
Das heißt, der Release ist eigentlich schon vorher gewesen. Und das über das Label war dann erst 2012.
Genau. Wir haben mit den Demos bei ein paar Labels angefragt, haben aber eigentlich keine Antworten bekommen oder ablehnende Antworten. Und dann sind wir mit dem fertigen Album noch einmal auf Suche gegangen.
Und euer Kontakt zu Serenity und Primal Fear schien ja ganz gut gewesen zu sein, denn die haben da auch schon mitgewirkt. Wie kam das dazu? Also habt ihr dann einfach nach einem Konzert gesagt, hey, wollt ihr nicht ein bisschen mit uns zusammenarbeiten? Oder wie entstand da die Kooperation?
Ich glaube, bei Primal Fear war es einfach ganz die offizielle Anfrage über die offiziellen Kanäle, ob der Ralf Schepers nicht einen halben Song Gastvocals machen würde. Hat er dann auch gemacht. Mhm. Bei Serenity haben wir eigentlich von Anfang an, seit es Dragon Age gibt, haben wir die Serenity-Leute gekannt. Und das waren dann auch sozusagen Freundschaftsdienste.
Also hat sich dann im Laufe der Zeit wirklich eine Freundschaft zwischen Serenity und Dragony dann entwickelt?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch ein Punkt, das zieht sich ja so ein bisschen auch durch eure Bandgeschichte bis heute. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Marcel, hast du noch eine Frage zu Legends? Sonst wäre ich jetzt schon bei Shadowplay.
Zu Legends nicht. Und ich habe gerade noch meine damalige Rezension von der Shadowplay gerade geöffnet.
Ach Mensch. Wie viele Punkte hast du vergeben?
Ich habe 8 von 10 Punkten vergeben. Ah. Ich bin voll im Soll.
Das wundert mich jetzt nicht.
Die habe ich damals ziemlich sicher gelesen, die Rezension. Hm. Weil damals gab es noch nicht viele. Ich habe alle verschlungen, die ich gefunden habe.
Ah, cool. Auf der Shadowplay, beziehungsweise ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auf dem Album drauf ist, aber zu der Zeit habt ihr ja auch einen Coversong aufgenommen von dem großartigen True Survivor von David Hasselhoff. Und wer das nicht kennt, True Survivor, das ist auch der Titeltrack zu dem, ich sag jetzt mal, B-Movie oder auch Kurzfilm Kong Fury. Warum gerade dieses Cover? Also warum habt ihr euch gerade diesen Song ausgesucht?
Wir waren gerade mitten in den Albumaufnahmen von Shadowplay, als eben die Werbekampagne für Kung Fury voll im Laufen war und dann plötzlich eben David Hasselhoff den Titeltrack gemacht hat. Mhm. Wir fanden diesen Titeltrack einfach grandios mit einem wahnsinnig tollen Video, und weil wir eh gerade im Studio waren, haben wir gesagt, wir covern das jetzt. Und eine Woche oder zwei Wochen später war das Cover auch schon eingespielt.
Und es gibt ein Musikvideo dazu.
Ja, das Video haben wir dann einen Monat später gedreht oder so. War großer Spaß, das zu machen.
Das wollte ich gerade fragen, genau.
Ja, es war ein Riesenspaß, das zu machen. Das hat sich einfach zeitlich gut ergeben, und wir sind Fans von
David Hasselhoff.
Wer ist kein Fan von David Hasselhoff? Jetzt mal ehrlich, man kann nur Fan von David Hasselhoff sein.
Wer traut sich zuzugeben, Fan von David Hasselhoff zu sein? Das ist die Frage.
Also ich war auch schon auf einem Konzert von ihm, und das war sehr gut. Da hat er auch Kong Fury gespielt.
Großartig.
Genau, du hast gerade gesagt, ihr seid auch Fans von solchen B-Movies. Und noch kurzer Tipp an alle, die den Film nicht kennen. Den gibt es, soweit ich weiß, auch auf YouTube, kann man sich da kostenfrei angucken. Wenn man mal so eine halbe Stunde, geht der, glaube ich, auch nur, ja, überbrücken möchte und wirklich gute Qualität in diesem Genre gucken möchte, schaut ihn euch an. Wer von euch ist denn der Film-Nerd oder der B-Movie-Kurzfilm-Nerd?
Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad alle von uns. Ja, also ich kann jetzt da gerade niemanden rauspicken, der mehr oder weniger, aber von eben so B-Movies oder auch A-Movies, alternativen Zeitlinien, wie Kung Fury so etwas ist, wie Abraham Lincoln, Vampire Slayer, Inglourious Basterds, die Wolfenstein-Spiele, alles Mögliche, da sind wir Fans davon. Im neuesten Album merkt man das ein bisschen, glaube ich.
Ja, wenn ich mir das Cover angucke, ja. Aber da kommen wir noch zu.
Der Videoclip zu True Survivor, wie kam er denn überhaupt dann bei euren Fans an? Oder generell die Coverversion?
Grundsätzlich sehr gut. Das war ein Home Run, würde ich sagen. Wir haben es immer schon ein bisschen mit Humor gehabt mit Dragony, und das Video ist dann extrem gut angekommen, und es war quasi gefordert von uns, relativ lang diesen Song auch live zu spielen. Also unsere Coverversion von True Survivor. Also das war die absolut richtige Entscheidung und einer der absolut besten Zufälle, dass eben Hasselhoff, während wir im Studio sitzen, so einen Song rausbringt, den wir dann auch gleich covern können.
Mhm. Und spielt ihr den immer noch live?
haben wir jetzt schon länger nicht mehr. Der wurde abgelöst vom dritten Album von If It Bleeds, You Can Kill It, was eine Hommage an Arnold Schwarzenegger ist.
Ah, okay. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr auf Shadowplay auch den Zach Stevens als Gastsänger dabei hattet.
Richtig.
Von Circle to Circle beziehungsweise Savatage, die glorreichen Savatage. War das denn quasi damals eine Kontaktaufnahme wie bei Ralf Schepers? Also sprich, dass ihr da einfach angefragt habt, ob der gute Zach dann einen Gastbeitrag liefert oder lief das irgendwie anders ab als damals bei Ralf?
Wir haben einfach ihn oder sein Management angeschrieben, ob er nicht Interesse hätte, da bei diesem Song mitzusingen, haben ihm eine Demoaufnahme schon davon geschickt und dann kam die Antwort, ja, sehr gerne, macht er. Dann haben wir ihm die Studioaufnahmen geschickt, die noch nicht gemischt waren, damit kann er aber arbeiten, der ist Profi genug. Und dann hat er ein paar Tage später seine Vocal Lines uns geschickt. Zwischendurch hat er noch ein paar Fragen gehabt, wie soll er das genau betonen oder wie haben wir uns da die Gesangslinie vorgestellt oder so. War eine tolle Zusammenarbeit.
Ich verfolge über Facebook auch einen meiner Lieblingssänger, Tim Owens, der Ripper, der ja auch damals bei Judas Priest und Iced Earth gesungen hat. Und der wirbt ja auch hin und wieder damit, dass man ihm Songs schicken kann, beziehungsweise dass man ihn durchaus engagieren kann. War er unter uns gesagt dann auch mal, ja, zumindest in der engeren Auswahl, vielleicht für das neue Album oder könnte es mal zu einer Kooperation kommen?
Der hat angedacht oder überlegt, haben wir sicher schon mal, aber in die engere Auswahl ist er vorerst noch nicht gekommen.
Na gut, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.
Ja, vielleicht eines Tages.
You heard it here first. Herb, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ihr seid ansässig in Wien. Und Wien ist ja auch eine Stadt mit einer sehr intensiven Geschichte, auch im Bereich Musik, aber auch generell eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Wie sehr inspiriert euch denn oder wie viel Inspiration zieht ihr aus der Stadt und aus der Geschichte der Stadt?
Ich würde sagen, mal mehr, mal weniger. Im Fall vom aktuellen Album von Virbus Unitis sehr viel. Bei den vorherigen Alben, jetzt gerade, weil wir über Shadowplay geredet haben noch, und das nächste, das Master of the Multiverse, da ein bisschen weniger. Wir sind uns natürlich des musikalischen Erbes von Österreich grundsätzlich bewusst. Ist einer der Gründe, warum wir den Symphonic Metal machen. Aber je nachdem, wie die Thematik eines Albums ist, lassen wir uns mehr oder weniger bewusst darauf ein. Nur, dass es durchscheint bei der Musik, die wir machen, ist deutlich zu hören.
Genau, Masters of the Multiverse 2018. Da habt ihr im Jahr 2017 zur Finanzierung eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wie lief das ab? Also wie viel Geld brauchtet ihr, um die Plätze zu realisieren? Wie viel habt ihr dann letzten Endes bekommen und was konnten die Fans so sich einkaufen? Also bei Crowdfunding, ich kenne das so, dass man dann das Album kriegt und vielleicht noch ein spezielles T-Shirt oder irgendwas dazu. Gab es da bei euch auch irgendwas Besonderes?
Grundsätzlich, Album aufnehmen kostet viel Geld. Wir haben damals eben für das dritte Album die kompletten Produktionskosten auf 17.200 Euro geschätzt. Da sind eben Recording und Pre-Production drinnen, Mix und Master, Artworks, Promo-Fotos, die Orchestration, Merchandise produzieren und ein Video drehen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, denn mit der Musik an sich ist es ja nicht getan. Man muss ja auch, wie du sagst, eben ein bisschen Promo-Fotos haben und ein Video ist ja auch Standard, dass man wenigstens einen Videoclip zu dem Album dann hat.
Ja, also es sind dann die Musik alleine oder die CD alleine kostet jetzt nicht so viel, wenn man es aus eigener Tasche zahlt. Haben wir auch damals nicht komplett. Das war vom Plattenlabel übernommen, ein Teil zumindest. Aber es sind dann noch rundherum viele Kosten, die anfallen. Und das wird, glaube ich, oft übersehen. Wir haben das Crowdfunding damals eben für das dritte Album auf 4.000 Euro angesetzt. Das haben wir auch überschritten. Als Perks bzw. als Rewards hat es so Dinge gegeben wie, also verschiedenste Stufen, die von einfach einem MP3-Download vom Album mit Bonustrack über die physische CD mit signierter Autogrammkarte, das nächste CD, Autogrammkarte, Sticker. Das ist dann raufgegangen bis ein Meet and Greet mit Akustikset vorm Release-Konzert vom Album.
Okay.
Oder diesen Perk haben wir Champion of the Cover genannt. Den hat halt leider niemand genommen. Da kriegt man im Grunde alles, was wir an Merchandise hatten, plus die Akustikset, plus VIP bei der Release-Show, plus einen Cover-Song, den nach Wahl den Dragon aufnimmt.
Das ist aber ein ziemlich cooler Perk.
Ja, hat aber leider damals niemand genommen. Das, was sehr häufig genommen wurde, war eben der Master of the Multiverse. Da war extrem viel Merchandise dabei, alle CDs, die wir bisher veröffentlicht haben, Name im Booklet, zwei verschiedene T-Shirts, Guitar-Pick, natürlich alles signiert, ein Ticket zur Release-Show, das hat damals 100 Euro gekostet.
Och, das ist aber ein absolut fairer Preis, also wenn ich das mal so ein bisschen beurteilen darf, für das, was man mehr oder weniger dann bekommt.
Ja, wir bemühen uns dann bei dem Crowdfunding, die Dinge nicht zu teuer zu machen.
Genau, wenn wir schon mal beim Thema sind, speziell so in den letzten Monaten und Jahren haben auch andere Bands halt dieses Finanzierungsmittel zur Hilfe genommen, also Crowdfunding-Kampagnen. Worin siehst du persönlich die entscheidenden Vorteile, beziehungsweise ist das deiner Meinung nach ein Aspekt, der künftig viel mehr auftreten wird?
Ich glaube, dass es sich, wenn dann, ein bisschen häufen wird, aber es wird auf keinen Fall eine neue Norm werden oder so. Es hilft natürlich gerade kleineren Bands, die jetzt noch nicht so bekannt sind, schon ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, ein bisschen mehr finanzielle Mittel zu erhalten und dadurch ein vielleicht besseres Produkt abzuliefern. Was auch einer der großen Vorteile ist, Crowdfunding-Kampagne ist auch viel Arbeit, aber es ist natürlich auch Werbung. Und Werbung in jeder Form ist normalerweise was Gutes. Vergleich das ganz gerne für mich persönlich mit Vorbestellungen von Videospielen. Man kauft ein bisschen die Katze im Sack, je nach Plattform mit mehr oder weniger Versicherung. Ob die Leute dann mit dem Geld abhauen oder nicht. Also wir suchen uns Indiegogo aus, was meines Wissens nach im Falle von, dass wir gar nichts abliefern, die Leute auch ihr Geld zurückbekommen. Damit auch die Leute, die uns Geld geben, auf einer möglichst sicheren Seite sind. Was mir auch selber wichtig ist, weil ich habe selbst früher bei den einen oder anderen Crowdfunding-Kampagnen mitgemacht, für völlig andere Sachen. Bei einer davon ist mein Geld einfach verschwunden gewesen. Bei einer anderen habe ich das Geld zurückbekommen und bei einer dritten habe ich lange dafür kämpfen müssen, dass ich das Geld zurückkriege, weil das waren alles Projekte, die dann nie ein Produkt herausgebracht haben.
Werbung ist auch ein gutes Stichwort, denn ihr habt euer Album danach auch beworben mit einer Tour, mit den Symphonic Metal Nights. Gibt es da Bestrebungen, die weiterzumachen?
Ich vermute schon, dass da etwas in diese Richtung passieren wird. Genau kann ich es nicht sagen. Also ich sitze nicht bei Napalm Events. Ich vermute, dass es irgendwann etwas mit dem Namen Symphonic Metal Nights geben wird. Nur mit welchen Bands, wann das sein wird, das weiß ich nicht. Man darf, glaube ich, gespannt sein, wann überhaupt wieder live gespielt werden kann.
Ja, sowieso. Wenn jetzt wieder Konzerte gespielt werden, meinst du bist fit für die Bühne? Oder was meinst du, wie wird sich das für dich anfühlen? Wie das erste Konzert, das du je gespielt hast? Oder wie sind so deine Gefühle gerade zur Bühne?
Also müsste ich jetzt gerade in dem Moment auf die Bühne gehen, wäre das ein sehr interessanter Abend.
Meinst du, du könntest durchspielen 90 Minuten?
Ja, von der Kondition her ist es kein Problem. Die Frage ist, ob ich tatsächlich noch alle Songs oder für die 90 Minuten fehlerfrei beherrsche. Grundsätzlich, wenn es dann wieder losgeht mit Live, passiert dann natürlich viel Vorbereitung und viele Proben und viel Üben. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Musiker, der jetzt in Zeiten des aufgezwungenen Lockdowns vielleicht ein bisschen weniger gespielt hat zu Hause als sonst, wenn man einfach mehr Energie hat, mehr den Kopf hat dafür, Musik zu machen.
Und vielleicht auch mehr im Flow ist.
Das auf jeden Fall. Wenn man grundsätzlich aus diversen Gründen jeden Tag das Instrument in der Hand hat, dann fällt es auch leichter, weiterzuspielen oder noch mehr zu machen, als wenn man das halt nicht hat.
Proben könnt ihr ja wahrscheinlich gerade nicht, oder?
Nein, also in Österreich darf sich ein Haushalt mit einer haushaltsfremden Person treffen.
Und ihr seid ja auch nicht hauptberuflich Musiker, oder?
Nein, Also wir haben alle unsere Dayjobs und sind halt nebenberuflich oder als zweiter Beruf machen wir Musik.
Siegfried ist ja Anwalt, ne? Und ich glaube auch Anwalt für Musikrecht sogar, wenn ich das richtig erinnere.
Genau. Der Sigi arbeitet bei der AKM. Das ist so quasi die österreichische Version der GEMA.
Ja, ich hatte mal für meinen anderen Podcast da ein Interview mit ihm. Das war sehr spannend, was er da über seinen Job erzählt hat. Also da ging es tatsächlich vorrangig um Musik und Gesetze. Also wer sich dafür interessiert, ich packe den Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch das da anhören, wenn wir hier durch sind. Kommen wir wieder zurück zu schöneren Themen. Ihr habt auch die 70.000 Tons of Metal Cruises mitgemacht. Erzähl mal ein paar Anekdoten für uns Arme, die da noch nie mit dabei waren und die immer dieses Schiff sehen und sich denken, oh, wäre das geil, da mal mit dabei zu sein.
Oh ja, oh ja.
Ah, die 70.000 Tons. Ich möchte unseren Gitarristen, den Andreas, zitieren, wie wir in einer von den 17 Bars oder sowas am Bord dieses Schiffes sitzen, bei einem Bier trinken und er schaut sich um und sagt, das ist das Absurdeste und das Geilste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Das glaube ich.
Kann man sich vorstellen, dieses Schiff mit insgesamt 5000 Leuten drauf, es ist eine schwimmende Vergnügungsstadt. Einzelne Anekdoten oder so gibt es da vielleicht gar nicht so, aber grundsätzlich das Gefühl, dort zu sein, dieses Schiff permanent den Musikern über den Weg zu laufen, es gibt dort keinen Backstage. Es gibt die Musiker, wenn sie sich denn abschotten wollen, dann müssen sie sich ins Zimmer einschließen. Und da habe ich eigentlich niemanden erlebt, der das gemacht hat. Also man ist dann auch mit seinen Idolen auf Tuchfühlung quasi. Gleichzeitig herrscht dort eine wahnsinnig positive Stimmung und natürlich auch ein großer Respekt vor den Musikern. Also es ist niemand dort, der jetzt einem Hansi Kürsch auf die Nerven geht, weil das eben Hansi Kürsch ist, der vor einem steht, sondern irgendwie kurz Hallo sagen, vielleicht Hände schütteln, als man noch Hände schütteln durfte, ein Foto machen und dann geht jeder wieder seiner Wege. Es ist einfach großartig.
Ich denke, die ganze Atmosphäre ist auch viel entspannter, weil man nicht, wie bei so einem Konzert, diesen Zeitdruck hat, denn viele Bands gehen ja nach dem Konzert vielleicht noch zum Merch und geben da Autogramme, machen Fotos und da ist dieses Zeitfenster ja so kurz und bei diesen 70.000 Tons of Metal ist man ja mehrere Tage unterwegs und hat häufiger mal die Gelegenheit dazu, ne?
Ja, 3,5 oder 4,5 Tage dauert.
Und jede Band spielt ja zweimal, nur du musstest dann, glaube ich, 4-mal ran, oder?
In einem Jahr, wo ich dort war, musste ich 4-mal ran, weil da war ich mit Visions of Atlantis und mit Dragony unterwegs.
Genau, aber du warst ja auch in perfekter Power-Metal-Gesellschaft, wenn ich mir hier so das Line-Up von 2019 anschaue, zusammen mit Camelot, Ride 5, Twilight Force, Tür, Van Canto, Rage natürlich. Also das ist schon eine Hausmarke, wenn ich mal so als Musikliebhaber dann einmal die Chance habe, dann mal die 70.000 Tons of Metal dann zu genießen, dann aber dann auch bitte mit so einem Line-Up.
Ja, das war schon toll. Und da hatte ich auch wirklich Glück, denn die Bands selbst, wann sie spielen am Schiff, kriegen sie auch nur einen Tag bevor das Schiff ablegt. Und es sind tatsächlich Konzerte von 10 am Vormittag bis 6 in der Früh.
Also rund um die Uhr quasi.
Rund um die Uhr. Und ein Kollege von mir, der Michaela, auch der Sänger bei Visions of Atlantis, der war mit Temperance, also seiner anderen Band, auch dort, also der hat auch Double Duty gehabt, die haben einen Auftritt um 3 oder 4 in der Früh gehabt, zum Beispiel. Das ist mir nicht passiert. Ich habe tatsächlich jeden Tag eine Show gehabt, zu wirklich angenehmen Uhrzeiten.
Ja, perfekt. Ich meine, was willst du mehr?
Es war großartig. Es war ein Urlaub, in dem ich noch dazu auf der Bühne stehen und spielen durfte.
Ich merke schon, nach unserem Gespräch wirst du noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
Sehr gut möglich.
Dann sind wir quasi auch in der Gegenwart angekommen.
Jo.
Und zwar habt ihr ein neues Album draußen.
Das Viribus Unitis.
Genau. Und bevor wir uns quasi dem Inhalt widmen, schauen wir uns einmal das Cover an, liebe Pia.
Ja, dieses Cover-Artwork. Es ist großartig erstmal und ihr da draußen könnt jetzt eure Smartphones zücken und bei einigen Podcatchern wird jetzt das Cover auch angezeigt. Das heißt, ihr könnt es euch angucken. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, das sieht verdammt aus nach dem Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Liege ich damit richtig?
Optisch, ja. Inhaltlich, Vielleicht.
Na, inhaltlich nicht so richtig, ne? Aber, ja. Aber da ist schon ein Zombie mit drauf auch, ne? So eine Zombie-Frau.
Ja, das ist unsere Zombie-Sissi. Kaiserin Elisabeth wurde von ihrem Sohn wiederbelebt. Nur beim natürlich ein Ritual mit schwarzer Magie muss irgendwie schief gehen. Und während sie wiederbelebt wurde, ist ein Dämon in sie hineingefahren und hat sie zur Zombie-Sissi, zur Kaiserin der Verdammten gemacht. Und sie wollte dann mit allen anderen Untoten, möchte sie im Laufe der Story die Welt der Lebenden einnehmen und vernichten.
Okay. Jetzt sind wir schon ein bisschen auch auf den Albumtitel damit eingegangen, oder? Aber ich habe dann erstmal gegoogelt, okay, Viribus Unitis, was ist das? Und da kamen ganz interessante Dinge raus. Also das ist auch ein Marsch von Johann Strauss Sohn und es ist auch Titel der Jahrbücher des Heeresgeschichtlichen Museums Wien. Außerdem ist die SMS Viribus Unitis ein Schlachtschiff der österreich-ungarischen Marine und eben auch ist das der Wahlspruch von Kaiser Franz Josef I. Was davon ist eure Bedeutung?
Der Wahlspruch des Kaisers und auch die Bedeutung dieses Spruchs. Viribus Unitis heißt übersetzt so viel wie mit vereinten Kräften. Im Lauf der Geschichte unseres Albums, also wenn ich kurz ausholen darf, es ist eine alternative Zeitlinie des Ersten Weltkriegs. Der erste Punkt, der sich von der tatsächlichen Geschichte unterscheidet, ist, dass Kronprinz Rudolf keinen Suizid begangen hat bei uns, sondern stattdessen begonnen hat, sich mit schwarzer Magie und dunklen Mächten zu befassen, auch um seine Depression zu überwinden. Dass, wenn man sich mit dunklen Mächten einlässt, dass das über kurz oder lang nicht gut gehen kann, wird er dann im Lauf der Geschichte des Albums herausfinden. Und ja, noch um den Albumtitel zurückzukommen, im Lauf der Geschichte des Albums stellt sich dann eben die Zombie-Sissi mit ihrer Armee der Untoten den Lebenden entgegen und es müssen sich alle Lebenden vereinen, alle Nationen, die sich bis dahin oder bis zu diesem Moment noch im Krieg gefunden haben, müssen sich vereinen, um eben mit vereinten Kräften die Untoten zu besiegen und die Welt der Lebenden zu retten.
Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, als ich mir nur mal den Titel angeguckt habe, bin ich natürlich erstmal irgendwie auf den Wahlspruch von Kaiser Franz Josef aufmerksam geworden. Und hatte irgendwie schon die Befürchtung, dass ihr den Fantasy-Themen so ein bisschen den Rücken gekehrt habt und euch vielleicht mehr den historischen Hintergründen der österreichischen Geschichte gewidmet habt. Aber so gesehen, mit deinen Ausführungen seid ihr ja trotzdem immer noch im Fantasy-Spektrum vorhanden.
Ja, also eindeutig. Wir wären nicht Dragony, wenn wir das nicht so machen würden. Die tatsächliche, echte Historie überlassen wir anderen Bands. Ich glaube, da gibt es so ein paar bekannte Namen da draußen.
Mit einem arbeitet ihr ja auch häufiger zusammen. Ich glaube, Georg Neuhauser von Serenity unterrichtet das ja auch an der Uni, ne?
Ja, das ist korrekt.
Gibt ihr euch da manchmal ein bisschen Nachhilfe?
Ich glaube, die Nachhilfe von Georg Neuhauser besteht darin, dass er einen Jägermeister vor die Nase setzt.
Auch nicht schlecht.
Also das Album beginnt, der erste Song ist der Donauwalzer. In einer leicht Neuinterpretation. Dann im zweiten Song, Gods of War, beginnt das mit einer schnellen Power-Metal-Nummer, mit einem guten Drive, wo es eigentlich um den österreichisch-ungarischen Kompromiss geht. Bevor dann die Geschichte noch relativ akkurat ihren Lauf nimmt, bis eben dann alles eskaliert. Eben wie gesagt mit Zombie-Sissi, mit Kronprinz Rudolf, der noch lebt und schwarze Magie anwendet. Mit Houdini, der der Gegenpart ist und versucht mit seiner weißen Magie noch die Dinge ein bisschen zu retten. Oder einem verwirrten Kronprinz Rudolf versucht seinen Geist zu klären mit der weißen Magie. Wir haben Nikola Tesla dabei, der es im Laufe unserer Story schafft, Schloss Schönbrunn zu einer fliegenden Festung zu machen. Und auch den Kaiser Franz Josef in seinen Cyberpunk-Anzug, Steampunk-Mecha-Suit steckt. Damit im großen Finale der Kaiser, eben der Cyberpunk Josef, gegen die Zombie-Sissi kämpfen kann.
Das ist ein Song, der mir auch musikalisch irgendwie hängen geblieben ist. Also Made of Metal, Cyberpunk Josef. Ganz ehrlich, wie kamt ihr denn auf die Idee?
Da kommen die Jägermeister von Georg Neuhauser ins Spiel.
Na, damit hat Georg Neuhauser, glaube ich, wenig zu tun. Das war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, an einem der Vorabende zum 70.000 Tons of Metal sind wir als Dragony zusammengesessen. Dass wir eine neue CD machen wollen, war uns klar. Und da haben wir uns überlegt, wie gehen wir das genau an. Waren uns dann relativ schnell einig, wir wollen wieder ein Konzeptalbum machen, wie das erste, das Legends 1 war. Und diese Schiene mit der Alternative History wurde noch im Metal relativ wenig beleuchtet. Und dann sind wir im Laufe des Gesprächs, ist glaube ich sogar von mir gefallen, eben Kaiser Franz Josef, Cyberpunk Josef. Und das war einer der Anstöße, in welche Richtung sich dann die Story entwickelt. Und dann hat der Sigi ein paar Tage später, Siegfried, unser Sänger, ein paar Tage später uns einen Storyentwurf vorgelegt. Dann haben wir uns durchgeschaut und gesagt, das ist großartig, das machen wir. Gleichzeitig hatten wir da schon den ein oder anderen Song und ein paar Songideen fertig. Oder zumindest halbwegs ausgearbeitet. Da haben wir dann geschaut, wo können die Songs in die Story reinpassen? Wo fehlen uns noch Lieder für die Story? Die haben wir dann auch begonnen zu schreiben. Dann sind ein paar Gäste noch dazugekommen, eben ein paar Gastsongwriter diesmal. Und dann hat sich aber die Story auch den Songs wieder ein bisschen angepasst. Also es hat sich parallel entwickelt, würde ich sagen.
Mhm. Ihr habt auf dem Album jetzt nicht nur vom Titel her den ersten Wahlspruch, sondern ihr habt auch mit A-I-U-U den zweiten Wahlspruch. Also Austriae est imperare orbi universo. Da zahlt sich mal mein Latein aus.
Du hast Jurastudium oder sowas, ne, Marcel?
Ja, das...
Zumindest ein paar Semester.
Ja, vier Semester waren es und dann bin ich auf Germanistik und Geschichte umgestiegen, aber so ein paar lateinische Fetzen, die blieben dann trotzdem hängen. Genau, inwiefern hat sich denn jetzt bei dem Song auch die Geschichte so ein bisschen verselbstständigt?
Also ganz kurz noch zu AEIUU, das habe ich in der Volksschule noch mitbekommen, eben wenn man die einzelnen Buchstaben lernt, kann man sich die Selbstlaute AEIUU gut merken, nämlich mit alles Erdreich ist Österreich untertan. Der Österreicher blickt zuversichtlich in die Vergangenheit. Ein bisschen trauen wir den imperialistischen Zeiten schon nach, habe ich so den Eindruck bei uns. Wobei das natürlich eine sehr allgemeine Aussage ist, die auch so nicht zutrifft, aber irgendwo ein bisschen, man merkt dann, dass in Österreich die Kaiserzeit noch nicht lang her ist. Und zum Song, das ist tatsächlich ein Song, der sich auch in unserer Zeitlinie geschichtlich korrekt abspielt. Also hier geht es eben, dass der Neffe von Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo ermordet wurden, wie es auch tatsächlich passiert ist. Und dem Kaiser bleibt keine andere Wahl, als Serbien den Krieg zu erklären und damit im Endeffekt den Ersten Weltkrieg zu starten. Darum geht es in diesem Song und ist auch der Song, wo wir eben Georg Neuhauser, von dem wir jetzt schon ein bisschen geredet haben, als Gastsänger dabei haben.
Mir kommt so ein bisschen vor, als wenn ihr jetzt bei diesem, wie soll ich sagen, alternativhistorischen Konzept wesentlich mehr Spaß am Songwriting-Prozess gehabt hattet, als jetzt bei euren letzten drei Alben. Also einfach, weil ihr da mal komplett eurer Fantasie, aber trotzdem mit so einem leicht dezenten, realistischen Unterton trotzdem freien Lauf lassen konntet. Und diese Was-wäre-wenn-Frage irgendwie auch für euch dann beantworten konntet.
Ja und nein, würde ich fast sagen. Es hat beide Herangehensweisen Vorteile. Wenn man jetzt ein Album macht, das aus wirklich unabhängigen Songs besteht, dann muss man auch nicht so wirklich an ein großes Ganzes denken. Was man bei so einem Konzeptalbum aber natürlich schon im Hinterkopf hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, was leichter ist, was schwerer ist, was mehr Spaß macht, was weniger Spaß macht. Solange man Songs schreiben kann, die dann auf ein Album kommen, die dann auch gut werden, macht mir zumindest alles Spaß.
Ist für dich denn diese Version mit einem speziellen Konzept dahinter, was sich durch das komplette Album schlängelt, denn als Musiker interessanter, weil herausfordernder?
Einerseits vielleicht herausfordernder, weil man eben das große Ganze im Hinterkopf behalten muss und sich daran auch anpassen muss. Gleichzeitig führt das aber dazu, dass man sich in sicheren Bahnen bewegt. Und gleichzeitig möchte man auch, dass das Album spannend bleibt und dass es nicht stagniert. Ich würde es nicht als herausfordernder bezeichnen, ich würde es einfach, es ist ein anderer Zugang. Aber gleichzeitig jetzt, vor allem beim Dragony-Album, steht jeder Song für sich. Und es ist jeder Song eine abgeschlossene musikalische Sache. was es natürlich den musikalischen Aspekt vom Songwriting wieder sehr stark reguläres Album annähert, wo wirklich jeder Song für sich steht.
Ich habe mir, um nochmal ein bisschen auf die Musik zurückzukommen, natürlich im Vorfeld die Shadowplay, natürlich, das war die erste Dragony-Scheibe, habe ich mir angehört, aber auch die Masters of the Multiverse, die letzte Scheibe, die ihr 2018 veröffentlicht habt, damals noch unter Limp Music. Du bist sehr, sehr nah am Geschehen dran. Wenn du jetzt mal beide Alben, also sprich Masters of the Multiverse und das neue Album, wenn du die mal ja nebeneinander ausspielst, rein musikalisch, was unterscheidet die beiden Alben deiner Meinung nach voneinander?
Wir haben versucht, und ich glaube, es ist noch gelungen, am Viribus Unitis jedem Instrument mehr Raum zu geben und dadurch auch das Songwriting zu verfeinern. Wir haben versucht tatsächlich, wenn ein Song einen Gitarrenpart hat, wo die Gitarre wichtig ist, dass wir das dann eben nicht mit dem Orchester oder mit dem Keyboard zukleistern. Und das auch wirklich ganz bewusst Dinge zurückgefahren, damit andere Dinge besser dastehen. Wir haben versucht, das Songwriting ein bisschen zu streamlinen. Wiederholungen von Parts, die vielleicht sehr cool sind, aber nicht ganz so nötig, weglassen. Oder auch umgekehrt, wenn ein Part von der Orchestermelodie und vom Orchester oder vom Keyboard getragen ist, dann muss man da nicht unbedingt die wildesten Gitarrenriffs drunter spielen. Und wir haben versucht, solche Dinge wirklich ins Songwriting einfließen zu lassen und uns wirklich bewusst die Songs nochmal mit einem Abstand zu geben und das versucht, unabhängig zu betrachten. Ich glaube, es ist uns mit Viribus Unitis sehr gut gelungen, wobei auch ein großer Aspekt davon der Sound ist. Da sind wir diesmal zum Sepp Levermann gegangen, bekannt von Orden Ogern. Der hat uns einen wahnsinnig tollen Sound zusammengezimmert, wo eben auch die Gitarren deutlich zu hören sind, einen schönen Druck haben, die sind am Masters of the Multiverse leider ein bisschen untergegangen.
Die Fast-Genre-Kollegen von Wizard, mit denen haben wir vor ein paar Tagen mal gesprochen und da sagte uns der Sven, der Sänger, dass er während der Corona-Pandemie wesentlich effizienter am neuen Album arbeiten konnte. War das bei euch ähnlich, dass ihr aufgrund der ja, Mehrzeit jetzt eventuell auch ein bisschen zielstrebiger an dem Konzept bzw. an den Songs arbeiten konntet?
Ein bisschen, ja. Es hat sich durch Corona und durch die Pandemie hat sich der Prozess bei uns grundsätzlich ein bisschen umgedreht. Und es war ein bisschen anders als sonst. Also wir haben zum Beispiel, was tatsächlich sehr ungewöhnlich ist, das Schlagzeug als letztes aufgenommen. Corona-bedingt ging es einfach nicht anders. Also es waren die Gitarren, es war der Gesang, es war der Keyboard, das Orchester, der Bass. Es war alles schon da, fix und fertig, halt auf die Demo-Tracks. Und als letztes wurde das Schlagzeug aufgenommen. Und es war grundsätzlich durch Corona hat sich das verteilt. Die Aufnahmen haben sich über 2,5 Monate gezogen, weil halt jeder von uns einzeln ins Studio gefahren ist. Wir waren jetzt nicht alle gemeinsam dort oder es hat auch nicht jeder von uns, die Gitarristen haben das nicht in 3-4 Tagen am Stück machen können. Es hat sich alles mehr verteilt. Hat aber gleichzeitig erlaubt, uns mehr damit zu befassen und ja, tatsächlich auch mehr Zeit in das Ganze reinzustecken und die ein oder andere Verbesserung noch vorzunehmen oder tatsächlich zu sagen, 2 Tage nachdem er etwas aufgenommen hat, eigentlich habe ich jetzt mittlerweile was Besseres. Und unter anderen Bedingungen wäre das aber die erste Version, die auch nicht schlecht war, aber vielleicht halt nicht ganz so gut wie dann die Finale, die genommen wurde, wäre die erste Version dann vielleicht im Kasten geblieben.
Das ist ja quasi auch euer ja, Debüt bei Napalm Records, nachdem ihr ja vorher die ganze Zeit bei Limp Music wart. Wenn du das mal so resümierst, warum seid ihr denn damals gewechselt oder anders gefragt, welche Vorteile bringen euch Napalm Records, die ihr vorher vielleicht nicht hattet?
Napalm Records bringt wahnsinnig viel. Dadurch, dass es so ein großes Label ist, dass so viele namhafte Bands, vor allem von unserem Genre dort sind, dass Napalm ein weltweites Distributionsnetzwerk hat, das auch wirklich gut funktioniert und auch werbungstechnisch, promotionstechnisch. Es ist einfach eine völlig andere Liga und dass ein Label wie Napalm Records, die haben Gloryhammer, die haben Hammerfall, die haben Wasp, die haben Camelot, die haben Gravedigger, die haben SPV gekauft jetzt vor kurzem, dass die dann noch an einer Band wie Dragon interessiert sind, empfinde ich als große Ehre.
Jetzt habe ich mir quasi, wie gesagt, im Vorfeld habe ich mir natürlich dann auch mal die alten Alben einfach nochmal angehört. Und wenn du eure bisherigen drei Alben, also Legends, Shadowplay und Masters of the Multiverse, mit jeweils einem Wort oder einem Satz beschreiben müsstest, wie würden diese lauten? Was ganz spontan, was dir bei allen drei Alben so im Kopf herumschwirrt?
Angefangen bei Legends.
Ich hoffe, meine Bandkollegen werden mir das nicht übel nehmen. Also ich sage zu Legends Debüt.
Und Shadowplay?
Das eigentliche Debüt.
Naja, das richtig eigentliche Debüt kannst du ja zu Masters of the Multiverse nicht sagen, sondern sagst was?
Wir sind Nerds.
Das ist aber eine schöne Umschreibung. Also ich finde, das passt. Das ist, um das nochmal Revue passieren zu lassen, wir haben alle drei Alben, inklusive dem neuen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Klar, Shadowplay hat für mich noch so eine emotionale Bedeutung und Masters of the Multiverse und das neue, das habe ich so ein bisschen abhängig voneinander gehört, weil ich auch beide Alben miteinander vergleichen wollte. Es ist rundherum halt wirklich eine schöne Weiterentwicklung geworden mit einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Konzept. Wir haben ja jetzt auch schon viel über Konzepte geredet. Dabei ist das Prinzip des Konzeptalbums absolut nicht neu. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Operation Mindcrime oder The Crimson Idol denke, was ist denn dein liebstes Konzeptalbum, so im Rock- oder Metal-Bereich?
Da gibt es, glaube ich, für mich nur eine Antwort, weil Blind Guardian meine Lieblingsband ist, muss ich die Nightfall nehmen.
Die Nightfall, okay, sehr schön. Ich hatte mit Hansi jetzt fürs Rocket Magazin vor knapp 2 Monaten ein Telefonat. Die Imaginations, die hat ja 25 Jahre gefeiert. Und er hat mir allerdings gesagt, dass die Nightfall immer noch sein liebstes Album wäre.
Ich bin nur ein Fan, aber ich kann es verstehen.
Insofern bist du da auch, wie gesagt, in bester Gesellschaft, das Wort des Tages.
Wobei die Imaginations ist auch toll, glaube ich. Ich glaube, das war vor 2 Jahren im Sommer, war Blind Guardian Metal on the Hill in Graz. Mhm. Wahnsinnig tolle Location für ein Festival. Und da haben sie tatsächlich das Imaginations von vorne bis hinten, vom ersten zum letzten Song durchgespielt.
Ach, das haben sie auch, glaube ich, in Oberhausen gemacht.
Das Intro war, glaube ich, Ninthwave und dann war gleich Nightfall. Und dann hat es schon begonnen mit Imaginations. Am Ende noch Bard Song, Mirror Mirror, Valhalla und das Konzert war vorbei. Und es war großartig.
Würde denn dein Herz nicht komplett aufgehen, wenn irgendwann Hansi Kirsch dann bei dem 5. oder 6. Dragony-Album mal einen Gastbeitrag abliefert?
Ah, auf jeden Fall. Also der ist schon lange auf meiner Liste. Hoffentlich schaffen wir das irgendwann.
Toi, toi, toi. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Cliffhanger, würde ich mal sagen. Eine letzte Frage sei mir noch gestattet. Und zwar, wir haben vorhin im Zuge der 70.000 Tons of Metal über Visions of Atlantis ganz kurz geredet. Und mit der Band hast du ja Ende Oktober ein Live-Album veröffentlicht. Ist es für dich denn in diesen Zeiten sehr ungewöhnlich, eine Platte wie Symphonic Journey to Remember inmitten einer konzertfreien Corona-Zeit zu veröffentlichen?
Ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich, ich finde es gut, weil eben den Menschen gehen Konzerte ab und Leuten fehlt das Live-Erlebnis. Und so haben wir mit Visions den Leuten ein bisschen das Gefühl geben können, live dabei zu sein. Einerseits von der CD natürlich, aber auch von der DVD. Dass es genau in einer Pandemie mit Lockdowns veröffentlicht werden würde, das haben wir nicht absehen können. Die Pläne dafür wurden ja schon über ein Jahr vorher geschmiedet. So gesehen war das ein glücklich-unglücklicher Zufall.
Und ist so gesehen dann auch euer Statement zum Thema, gebt nicht auf Leute, es werden auch irgendwann Live-Konzerte zurückkommen. Ihr habt doch schon mal zumindest Konzertfeeling in der Light-Version anhand einer DVD bzw. CD. Mir lag leider, in Anführungszeichen leider, nur die CD-Version vor und ich fand's authentisch. Ich fand's wirklich sehr gut. Ich habe sie dann auf diversen Autofahrten gehört und muss auch wirklich sagen, dass ich mich auf künftige Live-Konzerte sehr gefreut habe, aber auch noch so ein bisschen Wehmut kam, als ich dann merkte, boah, 2020 fanden ja so gut wie keine Konzerte statt. Also das war dann auch wieder, was du sagtest, so ein Mischmasch. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge.
Ja, das ist es, aber so haben wir zumindest den vielen Leuten das lachende Auge bescheren können.
Ich gucke auch total gerne Musik-DVDs momentan, die bei mir schon seit teilweise vielen, vielen Jahren rumliegen, aber ich kram die jetzt auch schon mal wieder raus, um so ein bisschen das Feeling wieder zu kriegen.
Ja, kenne ich.
Absolut. Meine liebe Pia, hast du noch eine Frage an unseren heutigen sympathischen Gast?
Nein, ich habe verdammt viel gelernt und kann den Satz, dass ihr Nerds seid, nur unterstreichen und ihr seid sehr sympathische Nerds.
Vielen Dank. Aber das mit der Sympathie kann ich euch nur zurückgeben.
Dankeschön. 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 Wir wünschen euch und der kompletten Dragony-Familie mit Viribus Unitis ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Spaß auch den Zuhörern mit dieser sehr interessanten Konzeptscheibe. Und ja, hier sitzt halt ein absoluter Power-Metal, ja, ich will nicht sagen Fanatiker, aber Liebhaber zumindest. Und dem gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe mich heute für die Rezension angemeldet. Ich denke mal, die folgt dann auch in den nächsten Tagen. Die Platte läuft ja eh bei mir rauf und runter. Aber es gibt trotzdem noch einen anderen Song, der bei mir rauf und runter läuft. Aber zunächst möchte ich abschließend gern dich, Herb, fragen, was momentan dein aktuelles Lieblingslied ist. Was läuft bei dir rauf und runter gerade?
Es ist sehr schwer, sich auf ein Lied zu beschränken. Was bei mir grundsätzlich seit Jahren rauf und runter läuft, ist Aerion.
Wie fandst du das aktuelle, was er gemacht hat? Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit T?
Transitus.
Ja, Transitus. Wie fandst du das?
Hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich mich nach dem ersten 20, 30, 40 Mal durchhören ertappt habe, dass ich mir öfter The Source durchhöre oder das 01011, wie auch immer, das Album, dass ich mir die ein bisschen öfter anhöre. Ansonsten einen Song, den ich mir aktuell recht oft gebe, Njord von Brothers of Metal, Northwest Passage von Unleash the Archers, das sind Songs, wo die in 2 Monaten vielleicht wieder abgelöst werden könnten. Also das ist gerade eine Momentaufnahme.
Das ist völlig in Ordnung. Bei uns werden die in jeder Folge abgelöst.
Okay. Welche ist es denn momentan bei dir, Pia?
Oh Gott, ich falle jetzt hier komplett aus dem Rahmen. Diejenigen, die unseren Podcast schon länger hören, wissen, dass Power Metal jetzt nicht mein Genre Nummer 1 ist. Ich bin bei dem, was ich so höre, eher im Death Metal, Metalcore angesiedelt. Und vergangenen Freitag, also am 8. Januar, hat eine Band vorgelegt, die ich als meinen Newcomer des Jahres 2020 betitelt habe, nämlich As Everything Unfolds. Und die haben ausgekoppelt als Single aus ihrem kommenden Album den Song Wallow. Und hört euch den mal an, also egal, ob ihr mit der Musikrichtung was anfangen könnt oder nicht. Okay, schaut, solltet ihr schon mögen, um damit gehen zu können, was ich jetzt sage. Die ersten 15 Sekunden, das ist so krass, was Charlie Rolfe da abliefert. Sie keift da. Ich habe das selten gehört, dass es so geile Screams sind. Und dann springe man zu Minute 2,25. Die zuckersüßesten Clean Vocals. Es ist krass. Also dieser Song ist Hammer.
Der kommt dann auch mit in die Shownotes.
Der kommt auch mit in die Playlist für die Folge und am besten als Rausschmeißer. Was ist dein Lieblingssong, Marcel? Der passt ja jetzt wahrscheinlich stilistisch ein bisschen besser.
Nee, tatsächlich. Ich meine, ich habe mir hier einen Song aufgeschrieben, muss den aber revidieren, weil als wir vorhin über Konzeptalben geredet haben und The Crimson Idol fiel, muss ich mich für Wasp entscheiden, The Titanic Overture. Das mit Abstand tollste Intro oder der tollste Opener, eines der besten Konzeptalben, die jemals erschaffen wurden. Mhm. Ja, insofern, mein lieber Herb, wir danken dir vielmals für deine Zeit und ja, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, ein wenig in der Geschichte von Dragony und in der Alternativgeschichte von Österreich ein wenig herumzustöbern.
Ja. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht und ich sage auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne doch. Und euch viel Spaß mit dem neuen Dragony-Album und hoffentlich bald auch auf Tour. Insofern, euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Servus.